Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen Jenny und Madeleine dich mit auf den Weg in deine finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel übers Investieren, sondern auch über den Alltag einer Investment-Expertin bei Invest for Women.
Hallo Jenny.
Hallo Saskia.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manifestation.
In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar habe ich Saskia hier bei mir heute. Sie ist eine der Top-Beraterinnen aus unserem Team und wir werden heute vor allem über ein Thema sprechen, wo Saskia die perfekte Ansprechpartnerin ist, denn es geht darum, dass wir das, ich sag mal, einschneidendste Erlebnis ihrer Kindheit so ein bisschen auseinandernehmen und wieso das jetzt dazu geführt hat, dass sie ja sich der finanziellen Bildung von Frauen verschrieben hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darüber. Ganz kurz, was ist eigentlich unser Thema für diese Folge? Es geht heute darum, dass wir darüber sprechen, was ist passiert eigentlich bei einer Scheidung, beziehungsweise wie kann dich ein Ehevertrag davor schützen, um nicht finanziell abhängig von deinem Partner zu sein. Und am Ende dieser Folge werden wir nämlich die 6 größten Punkte, die du beachten solltest, wenn du in einer festen Partnerschaft lebst und ja, die Ehe anstrebst, die du dann beachten solltest, um deine finanzielle Unabhängigkeit zu sichern. Wollen wir direkt loslegen?
Ja, hi. Genau, ich bin Saskia, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Kiel und ich bin hier Finanzberaterin bei Invest for Women mit Leib und Seele, könnte man so sagen.
Auf jeden Fall. Und im Endeffekt, stell dich nochmal ein bisschen weiter vor, du hast ja auch so die, ja, so eine Story, die dich jetzt am meisten bewegt hat, warum das Thema finanzielle Bildung für Frauen oder auch Frauen finanziell unabhängig aufzustellen für dich so besonders wichtig ist.
Ja, tatsächlich ist es so, zu dem Beruf Finanzberaterin bin ich ja über ein paar Umwege gekommen. Ich habe schon eigentlich sehr früh in der Wirtschaft eigentlich angefangen, habe dann irgendwann so einen Umweg genommen. Ich habe Kommunikationsdesign zuletzt privat studiert und dann habe ich tatsächlich online gesehen, dass ihr gerade eine Social Media Managerin gesucht habt und habe mich darauf beworben.
Dazu muss man mal ganz kurz sagen, dass du dir direkt den Arsch aufgerissen hast. Also du hast direkt einfach richtig toll so geschrieben, so hey, ich liebe das Projekt, ich liebe das, wofür ihr steht, ist mir total egal was, aber ich will unbedingt ein Teil davon sein.
Richtig, genau. Also ich habe ja auch beschrieben, ich habe vorher dann oder zu der Zeit gerade Rich Dad Poor Dad gelesen und war halt voll im Thema halt auch drin. Deswegen dachte ich, cool, da kann ich Hobby und Beruf miteinander kombinieren. Für mich damals Beruf eher das Kreative und Hobby dann eben die Finanzen lustigerweise. Und dann saß ich eben bei dir im Bewerbungsgespräch. Wir haben uns super gut verstanden auf Anhieb. Es hat dann nicht lange gedauert. Dann hast du gesagt, nee, ich kann dich ehrlich gesagt nicht als Social Media Managerin einsetzen. Wo ich dann dachte, ach, warum? Ich dachte, wir viben. Und dann meintest du ja direkt so, nee, also ich hätte dich schon gerne als Beraterin bei uns im Team.
Ja, weil du einfach so eine Power mitbringst, so eine Inspiration für andere Frauen sein kannst. Und dachte ich mir so, hey, das ist im Content natürlich schön, aber ich finde es noch schöner, wenn du einfach 1:1 das an Frauen weitergeben kannst.
Ja, danke schön dafür auf jeden Fall.
Du hast es eben schon angesprochen. Dann erzähl uns doch mal, was hat dich jetzt im Endeffekt dazu geführt, beziehungsweise welches Ereignis war für dich so prägend, dass du gesagt hast, okay, Finanzen werden zu meiner Leidenschaft?
Ja, also genau, letzten Endes, dieses Wort Leidenschaft sagt es ja im Grunde schon, ne? Das Wort Leid kommt da drin vor und daher kam das Ganze tatsächlich auch. Als ich 11 Jahre alt war, da haben sich meine Eltern scheiden lassen. Ist grundsätzlich ja nun mal was heutzutage sehr, sehr oft passiert, auch damals schon logischerweise. Aber das hat halt dazu geführt, dass meine Mutter für mich und meine Schwester eine ganze Zeit lang jeden Cent zweimal umdrehen musste. Und das bedeutete für mich, dass ich einerseits eine gewisse Bedürftigkeit dem Thema Geld gegenüber entwickelt habe, ne? Also angefangen habe, so alles Taschengeld immer ganz akribisch zu sparen und festzuhalten. Andererseits auch sehr, sehr früh schon angefangen habe, für mein eigenes Geld zu arbeiten. Und das zog sich dann tatsächlich auch durch meine ganze Jugend und auch junge Erwachsenenzeit irgendwo so durch. Und irgendwann kam ich dann zu dem Gedanken, das kann ja nicht sein, dass wir uns für jeden einzelnen Cent, den wir verdienen, immer den Rücken so unheimlich krumm buckeln müssen. Und habe mich dann gefragt, wie werden eigentlich vermögende Menschen vermögend? Denn die haben ja nicht exorbitant viel mehr Zeit zum Arbeiten. Ne? Wir alle haben nur 24 Stunden. Und ein Faktor, der da natürlich sehr ausschlaggebend ist, ist letzten Endes nicht nur selber für sein Geld zu arbeiten, sondern eben auch Geld für sich arbeiten zu lassen. Und da war natürlich dann das Thema Investment. Da bin ich wirklich in so ein Rabbit Hole gefallen. Ne? Also da ging dann die Recherche los.
Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall ja super, dass du den Weg eingeschlagen hast. Deswegen, auch wenn das vermutlich nicht die einfachste Zeit war und das dann auch irgendwie so ein bisschen mitzubekommen, okay, was macht das denn dann auch vielleicht mit der Familie ganz besonders oder auch mit deiner Mama, dass das keine einfache Situation ist, dann irgendwie, du hast auch noch eine Schwester, dann irgendwie zwei Kinder dann so mitzuversorgen und zu wissen, okay, das nicht nur die emotionale Situation schwierig ist, sondern eben auch finanziell dann noch eine extra Belastung auf einen zukommt. Mhm. Ist auf jeden Fall super, super stark. Deswegen haben wir uns ja auch für das Thema heute entschieden, einfach mal darüber zu sprechen, hey, okay, wie läuft eigentlich so eine Scheidung ab, beziehungsweise ja, wie oft kommt das eigentlich vor und was kannst du vielleicht auch so ein bisschen mitgeben, welche Erfahrungswerte hast du in der Beratung, aber eben auch selber sammeln können.
Ja.
Ich würde sagen, wir starten einfach mal so ein bisschen mit den Basics zu dem Thema. Aktuell ist es so, dass wir tatsächlich knapp 40 Millionen Leute haben in Deutschland, die in einer Ehe leben. Das heißt, das Thema ist sehr, sehr relevant, denn es gibt eine Scheidungsquote von aktuell 35%. So. Und das muss man sich einfach mal so kurz überlegen. Okay, das ist jede dritte Ehe, die geschieden wird. Mhm. Und wenn man jetzt weiß, okay, dadurch sind vor allem Frauen finanziell benachteiligt, dann wissen wir, warum diese Folge auch so unfassbar relevant ist. Also wirklich für jede Frau, die sich aktuell in einer festen Partnerschaft befindet oder die eben vorhat, irgendwann mal zu heiraten, hör dir diese Folge an, denn du wirst auf jeden Fall wichtige Tipps bekommen, wie du deine finanzielle Unabhängigkeit in der Partnerschaft weiterhin sichern kannst. Vielleicht noch ganz kurz als Fact, eine Ehe dauert so im Schnitt 15 Jahre an. Das ist so das, was das Statistische Bundesamt in der Regel durchgibt. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen, kommt das auch so mit der Situation von deiner Mama hin? Wie alt war sie ungefähr, als da so, oder wie lange waren deine Eltern verheiratet?
Tatsächlich waren die verheiratet 15 Jahre ungefähr. Meine Mutter war 38, als sie sich haben scheiden lassen. Und genau, letzten Endes hat das natürlich ordentlich viel bei ihr privat und natürlich auch für unser Leben dann aufgewirbelt, ne, diese Scheidung.
Das glaube ich ganz klar, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was wir halt in der Beratung ja auch jeden Tag kennenlernen. Das heißt, wenn sie knapp 15 Jahre verheiratet waren, dann trifft es so genau die Standardsituation, bei der wir jetzt eben Frauen ja auch unterstützen. Mhm. Denn ich sage mal, die meisten Frauen, die dann auch zu uns kommen und die sich eben in einer Lebenssituation befinden, dass sie vielleicht gerade eine Scheidung durchmachen oder dann gerade aus der Scheidung raus sind, sind in der Regel irgendwas zwischen Ende 30 und Mitte 40.
Yes.
Und haben dann leider häufig sich noch gar nicht um ihre persönliche Vorsorge gekümmert, weil eben ja die Zeit vorher, die 15 Jahre vorher, wo es eigentlich wichtig gewesen wäre, sich finanziell unabhängig aufzustellen, in die Partnerschaft geflossen sind oder der Partner sich eben gekümmert hat. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie die Scheidung jetzt eigentlich genau abläuft. Weil ich glaube, das ist noch nicht für alle Frauen da draußen klar, wenn es irgendwann so, ich sag mal, die Hiobsbotschaft gibt, dass der Partner vielleicht sich keine weitere Zukunft mehr mit einem vorstellen kann, dann ist das mega scheiße. Hm. Aber was kommt dann eigentlich auf einen zu?
Einem voraus geht auf jeden Fall erstmal das Trennungsjahr. Ja, das bedeutet, die Ehepartner oder dann halt Ex-Ehepartner müssen zunächst einmal ein Jahr lang getrennt gelebt haben. Ja, das muss man quasi nachweisen können, bevor dann quasi die Scheidung offiziell eingereicht werden kann.
Genau, also insgesamt gibt es einfach so ein paar wichtige Schritte, die dann ablaufen, wenn man sich in der Scheidung befindet. Das erste hast du gerade schon erklärt, es gibt eben das entsprechende Trennungsjahr. Mhm. Wenn das erfolgt ist, gibt es einen Scheidungsantrag, der gestellt wird von einem der Partner. Der wird dann entsprechend dem anderen Ehepartner dann zugestellt. Und der hat dann eben noch die Möglichkeit, auch noch seine Anträge auf Forderungen zu stellen. Da sind dann vor allem so Themen wie Unterhalt oder auch Vorsorgebestimmungen oder Besitztümer, die sind dort dann relevant. Beginnt quasi die Phase des großen, in Anführungszeichen, Verhandelns und hin und her schieben, ausrechnen, wer was hatte. Gerade das Wort, ich sag mal, Zugewinn ist an der Stelle immer ein großes Thema. Was genau das bedeutet, können wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Und wenn dann eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Einigung erfolgt ist, wird der Versorgungsausgleich stattfinden. Das ist im Endeffekt die Berechnung von den Ansprüchen der gesetzlichen Rente. Da fallen noch so ein paar andere Vorsorgeleistungen, die staatlich sind, mit rein. Aber insgesamt geht es meistens um die Rentenpunkte. Mhm. Und wenn das halt festgesetzt wird, dann kann man einen Scheidungstermin vereinbaren und ja, der ist im Endeffekt dann der entsprechende Gerichtstermin, wo beschlossen wird, okay, unter den und den Bedingungen seid ihr jetzt geschieden.
Mhm.
Das ist so der Ablauf. Aber in der Realität sieht es bestimmt ein bisschen komplizierter aus.
Ich wollte gerade sagen, das ganze Thema ist an sich relativ kompliziert, das stimmt schon. Ich habe mich natürlich im Nachgang auch nochmal mit meiner Mutter häufiger über das Thema unterhalten. Da fallen ja immer so Worte wie Ehesplitting zum Beispiel. Wenn du Kinder hast, dann Unterhaltszahlungen einmal für natürlich den Ehepartner, derjenigen, der halt im Endeffekt während der Ehe weniger verdient hat, was in der Regel die Frau ist tatsächlich, und eben auch für die Kinder, wenn welche da sind, ne?
Ich würde sagen, so die wichtigsten Punkte können wir einmal erklären. Also Thema Unterhalt hast du gerade schon angesprochen. Mhm. Da an der Stelle auch ein ganz wichtiger Appell, Unterhalt verfällt nicht. Also in unserer Karriere haben wir einfach auch schon oft mitbekommen, dass Frauen das Thema Unterhalt gar nicht mehr von ihrem Ex-Partner einfordern. Und es ist absolut möglich, im Nachgang halt zu sagen, so hey, ich habe aber weniger verdient und ich habe auch einen Anspruch auf Unterhalt und den noch einzufordern. Ja, und da eben zu gucken, okay, welche Einigung findet man vielleicht schon lieber im Vorfeld, als dass es dann unangenehm wird.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist grundsätzlich auch ein ganz wichtiger Appell, dass man einfach grundsätzlich vorher schon plant, ja, weil viele Frauen sich natürlich dafür entscheiden, einfach zu Hause zu bleiben, die wichtige Care-Arbeit zu leisten, ne? Der Beruf Mutter ist ja nun mal einfach nicht bezahlt jetzt von einem Arbeitgeber, aber da halt vielleicht vorher schon mal Vorkehrungen zu treffen, wenn es eine Art Gehalt zum Beispiel ist, etc., dass man letzten Endes auch als Frau da perfekt abgesichert ist. Genau, und letzten Endes, du hast es gerade eben schon gesagt, diese Unterhaltszahlungen. Ich glaube, dass das Thema auch immer so ein bisschen schambehaftet ist. Man will dann, sag ich mal, dem Ex-Partner nicht unbedingt auf der Tasche liegen, wenn man das so sagen möchte. Ja. Aber es sind nun mal einfach Ansprüche, die gesetzlich so geregelt sind und deswegen das ganz wichtig, bitte einfordern.
Einfordern und vielleicht auch da nochmal ganz wichtiger Tipp, auch im besten Fall schon vorher wissen, was der Partner denn auch so generell, jetzt nicht im Detail, aber generell als Vermögenswerte hat. Ja. Denn wie lässt sich Unterhalt drücken? Und auch das sieht man einfach sehr, sehr oft. Mhm. Wenn einfach dann ja vorhandenes Vermögen verschwiegen wird, dann wird auf einmal kein Unterhalt fällig, obwohl das eigentlich der Fall wäre. Das heißt, immer gut mit dem Partner auch einfach darüber austauschen. Im Worst Case wirst du dir selber sehr danken können, dass du da einen groben Überblick hattest. Ja. Zweites wichtiges Thema, würde ich sagen, ist der Bereich des Zugewinns. Mhm. Das bedeutet im Endeffekt, dass man schaut, hey, wie teilen wir jetzt am Ende die Vermögenswerte auf? Und generell ist es in Deutschland halt so geregelt, dass beide bei Scheidung gleich viel erhalten sollen. So. Und das klingt in der Theorie auch alles super. Jetzt muss man aber immer so ein bisschen verstehen, wie sich das zusammensetzt. Mhm. Und im Endeffekt funktioniert der Zugewinn halt einfach, dass man schaut, welche Vermögenswerte hatte die Person vor der Eheschließung und welches Vermögen gibt es bei der Scheidung. Und dann ja, wird entsprechend geschaut, hey, wie viel mehr ist dazugekommen und dieser Zugewinn, der wird geteilt. Wollen wir das mal so ein bisschen an Zahlen festmachen? Du hast
ja,
da, glaube ich, auch
welche,
ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal eine Berechnung mitgebracht, wo ein Partner halt schon 100.000 Euro Vermögen in Anführungszeichen in Form eines Grundstückes mit reingebracht hat und die Frau hat halt vorher schon sehr, sehr gut gespart, hat 25.000 Euro mitgebracht. Und bei der Scheidung hat der Partner dann entsprechend ein Vermögen mit Baugrundstück und mittlerweile halt ein Haus drauf gebaut im Wert von 300.000 Euro. Das heißt, er hat einen Zugewinn von 200.000 Euro gemacht und seine Frau hat eben, oder dann Ex-Frau, hat schön weitergespart, ganz, ganz fleißig und hat dann ein Vermögen von 50.000 Euro selber. Das ist super. Das heißt, sie hat quasi einen Zugewinn von 25.000 Euro. Und jetzt ist eben ganz, ganz wichtig, dass man halt schaut, okay, wie viel müssen wir jetzt dann rübergeben oder wie viel gibt der Partner entsprechend an seine Ex-Frau dann ab, damit beide gleich haben. Also um den Zugewinn dann einfach zu berechnen, ist das gar nicht kompliziert. Man rechnet entsprechend beide Zugewinne zusammen. Das heißt, sie haben einen Gesamtzugewinn in der Partnerschaft von 225.000 Euro und das wird ganz einfach durch zwei geteilt. Und das bekommt dann jeder und ist damit dann abgegolten. Jetzt ist halt eben entsprechend wichtig, dass auch da die Vermögenswerte bekannt sind, dass ganz, ganz klar festgehalten wurde, hey, was hatte man denn wirklich vorher selber und welche Vermögenswerte hat man dann eben auch bei Scheidung? Und häufig ist da so einer der Knackpunkte, wo dann viele Diskussionen drüber geführt werden, wem was vorher gehört hat, wem was gemeinsam gehört.
Also da vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass ja, man weiß, dass man über die Runden kommt als Ehepaar. Und ich glaube, was aber noch viel wichtiger ist, ist letzten Endes erstens eine Person zu wählen, der man vertrauen kann, wo man weiß, der spielt mir jetzt gerade nichts vor, sondern ne, alle Zahlen sind auf dem Tisch, damit man einfach im Endeffekt dann das Ganze halt aufteilen kann. Das heißt, einen Partner auch zu haben, der da auch nach Scheidung noch wohlwollend mit einem umgeht, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis.
Ja, das hofft man natürlich immer. Vielleicht da an der Stelle mal die Frage zurückgegeben, was hat dir deine Mama denn da so berichtet oder wie hast du das wahrgenommen?
Also was die Aufteilung betraf, das ging relativ einfach tatsächlich, weil meine Mutter aufgrund dessen, dass wir halt bei ihr noch wohnen geblieben sind, das Haus gerne für sich behalten wollte. Das heißt, das wurde dann anderweitig unter sich quasi geklärt, wie das aufgeteilt wurde, sodass wir einfach im Haus bleiben konnten. Das ist einmal der Punkt, wo das ganz gut lief. Ansonsten, was der Unterhalt betrifft, da gab es eine Regelung, dass meine Mutter quasi 3/7 des Einkommens meines Vaters bekommt als Unterhalt für sich selber. Und das Ganze war dann auf 3 Jahre quasi festgelegt. Und das war an sich natürlich eine faire Lösung und sollte so ja auch gut geklappt haben. Problem dabei war tatsächlich, meine Mutter hat 11 Jahre lang als Hausfrau und Mutter gearbeitet. Also ne, ganz wie wir das halt aus den 90er und 2000er Jahren ja immer noch ganz normal kannten. Mami bleibt zu Hause, Papa arbeitet. Und sie wollte dann während der Scheidung wieder zurück in ihren alten Job. Hatte aber einen technisch-handwerklichen Job gemacht und da ist natürlich dann in der Zwischenzeit ganz, ganz viel technisch passiert, weshalb sie das nicht mehr aufholen konnte. Mhm. Dann hat sie einen sehr mutigen Schritt gewagt und hat halt nochmal studiert, und zwar soziale Arbeit. Und dann waren aber quasi 1 Jahr in der Zwischenzeit schon vergangen. Das bedeutete, das letzte Jahr des Studiums hat sie quasi keinen Unterhalt mehr bekommen. Das konnte sie aber tatsächlich nochmal nachträglich einklagen. Also okay. Das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen. Nur weil man quasi im Voraus schon mal was festgelegt hat, heißt das nicht, dass wenn man in der Zwischenzeit finanziell selber, ne, wenn die Frau finanziell selber nicht mehr wieder auf eigene Beine kommt, und das war da der Fall, dass man quasi im Nachgang auch immer nochmal was einklagen kann tatsächlich.
Mega interessant auf jeden Fall. Und ich finde es schon mal gut, dass ihr da eine Lösung finden konntet oder dass sie dann da so eine gute Entwicklung trotzdem noch hinlegen konnte.
Super mutig auch. Auch, ne?
Also, absolut, also
genau.
Große Props.
Bin ich sehr
an deine
Mama.
Und genau. Ich verstehe aber auch, warum das für dich natürlich so super prägend war und du gesagt hast, hey, okay, ich möchte aber für mich einfach eine ganz klare Linie verfolgen, um sicher zu sein, dass du dich niemals in so einer Situation befinden musst.
Absolut.
Und jetzt entsprechend sogar anderen Frauen dabei helfen kannst, ist natürlich super.
Ja, das Witzige dabei ist übrigens, Fun Fact an der Stelle, meine Mutter hat ihre Bachelorarbeit über Altersarmut bei Frauen geschrieben.
Also liegt das tatsächlich das Thema oder die Leidenschaft in der Familie.
Yes, genau.
Dann wissen absolut. Wir auch, dass du definitiv nicht da stehen würdest, wo du heute stehst.
Ja.
Nämlich da bei uns als Top-Beraterin im Team, wenn du nicht so ein tolles Vorbild gehabt hättest.
Das stimmt.
Lass uns nochmal kurz darüber sprechen, warum wir das Thema heute mitgebracht haben. Denn insgesamt ist es einfach super, super relevant. Wir sehen es nicht nur an den Statistiken oder an den persönlichen Geschichten, sondern auch einfach so die Nachfrage und die Frauen, die wir so kennenlernen. Mhm. Also ich denke, es gibt leider noch zu wenige Frauen da draußen, die wirklich auch mal darüber nachdenken, hey, wie sieht es denn aus, wenn so eine Ehe oder eine Partnerschaft vielleicht scheitert, beziehungsweise
ja.
Was kann ich vielleicht im Vorfeld für mich selber tun und die Verantwortung für mich übernehmen, um eben nicht unter so einer Situation leiden zu müssen. Und generell, um jetzt einfach da nochmal die Sicherheit für mehr Frauen schaffen zu können, ist einfach die beste Option schon, ja, ich sag mal, wenn man sich versteht, nämlich bei Eheschließung direkt schon einen Ehevertrag zu machen, um einfach sicher zu gehen, hey, okay, wie regeln wir gegebenenfalls eine Scheidung beziehungsweise ein Auseinandergehen, welche Vermögensverhältnisse sind wie verteilt und wie gehen wir generell auch mit dem Thema Finanzen, Investment, Geldanlage, wie gehen wir damit in der Partnerschaft von Anfang an richtig um und nicht erst, wenn man sich irgendwie uneinig wird. Das heißt, am Ende dieser Folge gehen wir auch extra nochmal auf die wichtigsten Key Facts oder die wichtigsten Aspekte eines Ehevertrags ein, die jede Frau beachten sollte. Vielleicht kannst du an der Stelle auch nochmal so ein bisschen von Kundinnen berichten oder von einer Kundin von dir, die du kennengelernt hast, wie die jetzt ihre Scheidung angeht, beziehungsweise wie die mit der Situation der Scheidung jetzt aktuell umgehen.
Also ich hatte tatsächlich gerade erst vor kurzem eine Kundin, die sich aktuell auch in der Scheidung befindet. Die kam sogar zu uns ins Büro. Ja, ich durfte die in persona kennenlernen. Und sie kam mit zwei großen Körben Akten. Eine ganze Menge Verträge, Altverträge. Das finden wir immer ganz interessant, wie viel sich da im Laufe der Zeit ja auch oft mal so anhäuft quasi. Ganz, ganz viel vorher schon gemacht, vor der Ehe auch, ne? Also einiges ist auch ihr eigenes dann nach Scheidung. Aber es ist letzten Endes natürlich, das kennen wir beide ganz genau, immer sehr, sehr viel, aber wenig Struktur da gewesen. Ne? Mhm. Genau. Was natürlich innerhalb der Scheidung schwierig ist, ist in dem Moment quasi einen Altersvorsorgevertrag zu schließen, weil das automatisch einfach wieder dann in letzten Endes die Scheidungsmasse sozusagen übergeht und dann gegebenenfalls halt wieder gesplittet wird. Ja, deswegen habe ich ihr empfohlen, dass wir jetzt erstmal aufräumen mit dem, was vorher war, ja, und gucken, dass wir da ein bisschen Ordnung reinbringen und dann, sobald die Scheidung quasi durch ist, sie für das Alter einfach nochmal neu aufstellen sozusagen.
Generell, wenn wir Frauen ja kennenlernen, die sich aktuell in der Scheidung befinden oder die vielleicht auch gerade aus der Scheidung raus sind, ist eigentlich das Wichtigste nicht jetzt dann zu sagen, okay, wir machen jetzt das eine Investment, sondern immer erstmal so ein bisschen emotional zu unterstützen, zu sagen, hey, guck mal, wir sortieren das mit dir durch, wir unterstützen dich dahin, dass du erstmal wieder ja, die, mit Leichtigkeit an deine Finanzen rangehst, weil für die meisten ist das, nachdem sie sich vielleicht auch 10, 15 Jahre nicht damit beschäftigt haben, erstmal ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Dass wir sagen, hey, komm, wir helfen dir, dass du jetzt wieder selber finanzielle Verantwortung übernehmen kannst und ja. So schwer ist das gar nicht und du hast uns dann an deiner Seite und wenn die Scheidung durch ist, dann können wir ganz entspannt frisch mit dir starten und du kannst danach sicher sein, hey, okay, ich habe mich gekümmert und ich werde mich nie wieder in so einer, ich sag mal, ein bisschen aussichtslosen Lage befinden.
Ja.
Und ja, deswegen, da ist die richtige Beratung meistens nicht dann die Investmentstrategie, sondern hey, so kriegst du für dich Klarheit.
Ja, das Ganze drumherum, ne? Also ich hatte bei der jetzt tatsächlich den Eindruck, dass sie noch relativ gefasst war, hatte jetzt aber vor kurzem zum Beispiel ein Erstgespräch mit einer Kundin, die war wirklich völlig aufgelöst, ne? Und da lag es einfach grundsätzlich daran, dass sie einfach zu spät das realisiert hat, dass sie sich um ihre eigene Altersvorsorge definitiv kümmern sollte. Und jetzt nach der Scheidung stand sie dann wirklich oder steht sie jetzt gerade im Grunde ohne da. Ne? Und das in ihren 40ern. Ne? Das ist natürlich dann...
ja, das ist scheiße und das tut auch weh. Also ich finde das immer...
Das tut richtig weh, das zu sehen, ja.
Ja, super krass und tut mir einfach richtig leid, das dann solche Schicksale zu hören und bin einfach immer nur sehr, sehr dankbar dafür, dass wir trotzdem versuchen können, was mitzugeben oder dass sie sich dann auch einfach dann uns auch irgendwie öffnen, sich an die Beraterin wenden, um jetzt nicht zu sagen, okay, ist alles aussichtslos, ich kann nichts mehr machen, sondern immer mit der Grundeinstellung reingehen, okay, ich kriege das jetzt hin und mit der richtigen Unterstützung kriege ich da für mich noch die Kurve oder hoffe, dass ich da alles für geben kann, um die Kurve zu kriegen.
Ja.
Ich möchte zu den 6 wichtigsten Punkten kommen für einen Ehevertrag, um das Ganze jetzt einfach so ein bisschen ja, abzumoderieren, beziehungsweise um sagen zu können, hey, welche Punkte sollte jede Frau beachten?
Mhm.
Als allererstes gilt es, das richtige Mindset zu haben. Also erstmal zu gucken, okay, wo will ich eigentlich langfristig hin? Was für eine Karriere strebe ich an? Da einfach auch transparent mit seinem Partner zu sein, aber auch einfach zu verinnerlichen, hey, wie, also ein Ehevertrag ist prinzipiell nichts Schlechtes, sondern der hilft nur, um mich bei Scheidung auf mich konzentrieren zu können. Denn ich bin in dem Fall das Wichtigste. Ich stehe für mich ein, ich kann mich um mich selber kümmern, mich organisieren und da halt keine negative Grundhaltung gegen zu haben, sondern zu sagen, hey, okay, ich bin nun mal für mich die wichtigste Person in meinem Leben, auch wenn ich die Zeit mit meinem Partner gerade genieße. Und das soll man ja auch auf jeden Fall. Aber da keine Blockaden zu entwickeln, sondern eher immer offen und sehr transparent und zukunftsorientiert aufeinander zuzugehen.
Genau, und vor allen Dingen mit einer gesunden Portion Realismus, ne? Ich, also jedem sei ja seine liebevolle Ehe auch gegönnt, so da, ganz klar. Und natürlich schwebt man in allererster Linie erstmal auf Wolke 7. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, es schützt die Frau ja auch, ne? Es schützt die Frau, es schützt den Mann, ja? Also grundsätzlich ist es für beide gut, wenn einfach vorher schon mal Bedingungen einfach festgelegt werden, sodass einfach beide wissen, egal was passiert, wir beide sind sicher. Fertig.
Ja. Vielleicht ganz kurz, was man aber auf jeden Fall beachten sollte. Also es gibt so ein, zwei Bereiche, wenn da irgendwas von Streichung oder Kürzung drin steht, dann sollten auf jeden Fall immer die Alarmglocken angehen. Denn immer wenn es so um den Bereich Rente, Zugewinn oder Unterhalt geht, dann heißt es, dass das Ganze bestehen bleiben muss. Also ein Ehevertrag ist nicht dazu da, um jemanden zu benachteiligen, sondern ein Ehevertrag ist dafür da, um von Anfang an einfach die Regelung festzuhaben. Und sobald du da irgendwie was bei dir erkennen solltest oder du hast mit deinem Mann einen geschlossen, dann bitte, jetzt sollten die Alarmglocken angehen. Das ist nicht Sinn und Zweck eines Ehevertrags. Okay, der dritte Punkt, der besonders wichtig ist, ist, dass der Versorgungsausgleich einfach von vornherein schon festgelegt ist. Das heißt, dass vor allem die Rentenpunkte, die gesammelt werden, ganz klar gesplittet werden oder man von Anfang an schon gesagt hat, hey, wir beide sammeln unsere eigenen Rentenansprüche und die bleiben bestehen. Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, ob man jetzt eben als Frau viel auch zu Hause bleibt oder halt es eine Familie mit Kindern geplant ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann auch eine Festlegung, dass beide ihre eigenen Ansprüche behalten, halt absolut sinnvoll sein.
Gerade für Frauen, die halt sowieso nicht planen, Kinder zu bekommen zum Beispiel.
Ganz
ist das
genau.
Dann gegebenenfalls auch die bessere Wahl tatsächlich.
Ja.
Ja, der vierte wichtige Punkt ist einfach, dass du dir deine Ansprüche für den Unterhalt geltend machen solltest. Das haben wir ja jetzt gerade eben schon einmal drüber gesprochen. Ganz, ganz wichtig, dass du da letzten Endes auch drauf bestehst. Viele Frauen wissen gar nicht, dass es diesen Unterhalt gibt. Du bist da auf jeden Fall an der Stelle jetzt auch informiert.
Und der fünfte wichtige Punkt ist eben, haben wir auch schon einmal angesprochen, aber an dieser Stelle einfach, dass jede Frau das verinnerlicht. Man sollte einen Überblick über die gemeinsamen Konten haben, beziehungsweise auch einen Zugriff, damit es eben nicht so ist, dass man später sich wundert, okay, der Partner hat da vielleicht noch irgendwo Geld gehabt, von dem man gar nichts wusste und das kommt dann irgendwann später raus und das ist immer alles sehr unangenehm, sondern dass man von Anfang an fair und transparent mit den jeweiligen Vermögenswerten umgehen kann. Und die Vorteile dann entsprechend auch bei der Scheidung oder beim Ehevertrag davon hat.
Der letzte Punkt, ganz besonders wichtig, unser Motto ist ja immer als Frau finanziell unabhängig werden. Da ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, sich eine Finanzberaterin für sich selber zu holen und diese ganzen Finanzen schon mal für sich selber zu klären, unabhängig vom Partner.
Ganz genau. Und wenn es zur Scheidung kommt, eben an der Stelle auch sich, das sollten sich beide einmal unabhängig rechtlich beraten lassen. Denn
genau.
Das, was wir jetzt heute mitgeben, sind natürlich wichtige Erfahrungswerte, aber das sind jetzt natürlich nicht die, oder hat jetzt auch nicht den Anspruch einer rechtlichen Beratung zur Scheidung.
Ja? Richtig.
Vielleicht generell noch, ein Ehevertrag ist immer sinnvoll, aber der einzige Fall, wo es quasi unnötig wäre, ist, wenn beide komplett gleich verdienen und auch nicht vorhaben, irgendwie eine Familie zu gründen, dann ist ein Ehevertrag prinzipiell nicht unbedingt notwendig. Wenn du jetzt merkst, dass du dich bisher in Sachen Finanzen, Investment und eure Geldanlagen immer nur auf deinen Partner verlassen hast, dann ist diese Folge für dich gewesen und du solltest jetzt die Chance nutzen, dir noch einen eigenen Überblick über deine Finanzen und dein Investment zu schaffen, dir selber was aufzubauen, dich finanziell abzusichern. Und dafür hast du die Möglichkeit, dich bei uns für die kostenfreie Beratung einzutragen unter www.investwoman.de.